Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen zum Rabe Info vom Donnerstag, dem 26. Mai, hier auf Radio Bern, heute mit folgenden Themen. Facebook, Twitter und die Menschenrechte, Chancen und Gefahren der neuen Medientechnologien. Hooligans oder einfach überaus leidenschaftliche Fußballfans. Ein Kurzfilm porträtiert die Ultras von eBay. Und der andere Restaurantalltag in Zollikofen. Die GEWA macht praktische Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt. Am Mikrofon Makai, schön Sie die TV.
Rabe Info 95,6.
Zuerst die Kurznachrichten. 4 EU-Staaten haben eine Resolution gegen Syrien vorbereitet. Damit will man die syrische Regierung offiziell wegen des brutalen Vorgehens gegen Demonstranten verurteilen. Aus Diplomatenkreisen verlautete, dass Großbritannien, Frankreich, Portugal und Deutschland im UNO-Sicherheitsrat die Resolution gegen Syrien eingereicht haben. Nächste Woche sollen die Mitgliedstaaten darüber abstimmen. Die Resolution sieht vor, dass alle politischen Gefangenen freigelassen werden und die Zensur der Presse aufgehoben wird. Für eine Resolution müssen 9 der 15 Mitgliedstaaten im UNO-Sicherheitsrat zustimmen. Allerdings darf keine der 5 Vetomächte dagegen stimmen. In Georgien haben die Behörden gewaltsam eine Kundgebung aufgelöst, als tausende Gegner des Präsidenten Saakaschwili am georgischen Unabhängigkeitstag protestierten. Nach offiziellen Angaben sind 2 Polizisten gestorben und mindestens 37 Personen verletzt worden. Laut der Nachrichtenagentur AFP wird seit Samstag gegen den georgischen Präsidenten demonstriert. Die Demonstrierenden fordern seinen Rücktritt, weil sie ihm einen diktatorischen Führungsstil vorwerfen. Die Oppositionsführerin rief zur Fortsetzung der Proteste auf. Sie wirft den Behörden vor, brutal und gewalttätig vorzugehen. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch verurteilte das unverhältnismäßig brutale Vorgehen gegen die friedlich protestierende Menge. Der Berner Gemeinderat begrüßt die Totalrevision der kantonalen Taxiverordnung. Diese sieht unter anderem die Einführung von kantonalen Mindeststandards für Taxibewilligungen vor. In der Revision der Taxiverordnung sieht der Gemeinderat eine gute Maßnahme zur Qualitätsverbesserung im Taxigewerbe. Die Städte Bern und Thun hätten mit einem massiven Überangebot an Taxis zu kämpfen. Die Folge davon seien oft aggressives Verhalten unter den Taxifahrern sowie mangelnde Kundenfreundlichkeit, schreibt der Gemeinderat. Von der Totalrevision der Verordnung erhofft sich der Kanton mehr Qualität im Taxigewerbe. Das Kompetenzzentrum Jugend und Familie Schloss Matt in Bern erhält den Prix Egalité. Diesen Preis vergibt der kaufmännische Verband KV Schweiz jedes Jahr an ein Unternehmen, das sich besonders vorbildlich in Sachen Gleichstellung zeigt. Der Preis ist mit 1'000 Franken dotiert. Im Schloss Matt wohnen 54 Kinder und Jugendliche, die sich in Notlagen befinden. Das Kompetenzzentrum wird von der Stadt Bern betrieben. Laut KV Schweiz sei es dem Schloss Matt gelungen, das Thema Geschlechtersensibilität sowohl im Leitbild zu verankern als auch in die pädagogische Arbeit zu integrieren. Außerdem würden die Mitarbeitenden betreffend Gleichstellung geschult und regelmäßig weitergebildet. Der Co-Leiter der Berner Dampfzentrale, Roger Merger, wird neuer Leiter des Theaterhauses Gessner Allee in Zürich. Er verlässt in einem Jahr die Dampfzentrale, wo er für die Programmation und speziell für die Sparte Tanz zuständig ist. Den Wechsel in der Führungsleitung will die Dampfzentrale für eine Standortbestimmung nutzen, um über die Zukunft des Kulturbetriebes zu reflektieren. Danach wird per Ausschreibung eine neue Person gesucht, welche in der Dampfzentrale die Sparte Tanz leiten wird. Und auch beim Berner Stadttheater und dem Symphonieorchester gibt es Änderungen. Diese werden am 1. Juli zur Stiftung Konzerttheater Bern zusammengeführt. Der neue Direktor der Institution wird Stefan Merki. Er war zuletzt der Generalintendant vom Deutschen Nationaltheater und Staatskapelle Weimar. Der Blick aufs Wetter: heute scheint die Sonne und es wird bis zu 29 Grad heiß. Am Nachmittag gibt es vermehrt Gewitter. Morgen beginnt der Tag bewölkt und nass, im Tagesverlauf kommt dann die Sonne zurück. Allerdings wird ein krasser Temperatursturz erwartet. Am Freitag wird es maximal 17 Grad. Der Samstag und Sonntag sind dann wieder meist sonnig, mit Höchstwerten zwischen 21 und 25 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Seit 50 Jahren gibt es die Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Am Wochenende wird dieses Jubiläum gefeiert. In diesen 50 Jahren hat sich die Welt nicht nur politisch, sondern auch technologisch völlig verändert. Das Aufkommen von Social-Media-Technologien wie Facebook, YouTube oder Twitter hat auf den Umgang mit Menschenrechten einen großen Einfluss, sowohl positiv als auch negativ. Michael Spahr hat mit dem Mediensprecher und Social-Media-Spezialisten von Amnesty International, Daniel Graf, über dieses Thema gesprochen.
Wenn wir die Revolutionen in der arabischen Welt der letzten Monate anschauen, fällt auf, Social Media spielte eine wahnsinnig wichtige Rolle. Facebook, Twitter, half mit, die Leute zu mobilisieren. Auch für die Sache der Menschenrechte sind diese Medien sicher sehr wichtig geworden.
Bei den Protesten im arabischen Raum haben wir gesehen, dass Facebook und Twitter insbesondere für die Mobilisierung, aber auch für das Herausschmuggeln von Nachrichten sehr wichtig geworden sind. Wenn man früher beispielsweise Videoaufnahmen gemacht hat, und das war ja auch schwieriger, weil man das nicht mit einem Handy tun konnte, sondern eine Videokamera brauchte, da musste das aus dem Land geschmuggelt werden. Heute ist es möglich, dass das innerhalb von Minuten oder Stunden international verfügbar ist und ausgewertet werden kann. Oder auch in den Medien für Schlagzeilen sorgt, wenn man beispielsweise brutale Übergriffe der Sicherheitskräfte sieht.
Jetzt gibt es aber auch eine Kehrseite. Man hat manchmal ein bisschen Gefühl, insbesondere bei Facebook, die Leute geben sehr schnell sehr viel Preis von sich selber. Und das kann ja auch missbraucht werden, gerade von einem starken Überwachungs- und Polizeistaat, oder?
Wir haben in den letzten Jahren gesehen, am Beispiel von China, dass die Überwachung der Menschen stark ausgebaut wird, auf dem höchsten technologischen Niveau ist. Auch beispielsweise im Iran ist das so. Nur darf man nicht vergessen, dass die Menschen in diesen Ländern sehr genau wissen, dass sie überwacht werden. Und sie würden sich auf Facebook beispielsweise nie so verhalten wie Menschen in der Schweiz. Man ist dort sehr vorsichtig, weil es ist klar, auch wegen Aktivismus auf Facebook riskiert man Verfolgung und Verhaftung.
Würden Sie jetzt so generell gesagt sagen, die neueste Entwicklung ist am Schluss besser für die Sache der Menschenrechte oder sind die Gefahren ebenso groß?
Es ist wie ein Schachspiel. Ich glaube, in den letzten Monaten hat man gesehen, dass mit diesen neuen Kommunikations- und Social-Media-Technologien die Menschenrechtsbewegung einen Schritt vorwärts gemacht hat. Aber ich denke, dass die Reaktion in vielen Ländern nicht ausbleiben wird, dass es auch in Zukunft schwierig sein wird, übers Internet Kampagnen zu machen, weil es gibt eben auch Abwehrtechnologien und Überwachungstechnologien. Und es ist klar, wir brauchen auch auf dieser Seite engagierte Aktivisten, die sich mit diesen Tools und diesen Technologien auskennen, damit wir sozusagen dem Überwachungsstaat oder den repressiven Staaten immer ein Schnippchen schlagen können und trotzdem diese Tools so nutzen können, wie wir sie wollen, nämlich als ein Beitrag, um die Menschenrechte in diesen Ländern zu realisieren.
Sagt Daniel Graf von Amnesty International. Auch morgen beschäftigt sich das Rabe Info noch einmal mit dem Thema Menschenrechte und dem 50-Jahre-Jubiläum von Amnesty International. Wir besuchen dann das Haus der Menschenrechte in Bern.
95,6. Rabe Info.
Gestern ging die Schweizer Fußballmeisterschaft zu Ende. Basel ist einmal mehr Schweizer Meister. Die Berner Young Boys schafften es dieses Jahr auf den dritten Platz. Auch vor einem Jahr wurde Basel Meister. IB verpasste damals im letzten Spiel einmal mehr die Chance, den Titel zu holen. Eine Katastrophe für die leidenschaftlichsten IB-Fans, die Ultras im Sektor D. Sektor D ist auch der Name eines Dokumentarfilms. Ein Film über die hartgesottenen Fangruppierungen, an denen oft das Image des gewalttätigen Hooligans klebt. Obwohl die Ultras sich gegen dieses Klischee wehren, gewähren sie selten einen Einblick in das Innenleben ihrer Szene. Für den fußballbegeisterten Berner Filmemacher Gregor Frey machten sie eine Ausnahme. Morgen Freitag hat der Film Premiere. Mehr dazu im Beitrag von Michael Spahr.
Es sind schöne Choreografien, die da entstehen, wenn die leidenschaftlichsten aller IBE-Fans die Ultras an einem Strick ziehen. Es sind schöne Bilder, die Gregor Frey in seinem Film Sektor D zeigt. Sie unterscheiden sich vom gängigen Bild vom radikalen Fußballfan in den Medien. Und genau das wollte der Filmemacher, als er die Ultras zu porträtieren begann.
Ultras sind eben keine Hooligans, keine Schläger. Es kann sein, dass ein Mitglied einer Ultragruppierung oder mehrere auch sich gerne der Gewalt zuneigt, sagen wir mal, weil es dazu helfen kann, den Ruf der Kurve oder eben der Gruppierung zu verteidigen. Da ist die Straße schon auch ein Element. Aber der große Unterschied zwischen Ultras und Hooligans scheint mir doch zu sein, dass die Hooligans eigentlich eine destruktive Kultur ist, die also nur auf Gewalt aus und auf Zerstörung, sagen wir mal, zumindest Zerstörung des Gegenübers, währenddem die Ultras ja eine sehr farbenfrohe, konstruktive Art haben eigentlich. Also die gestalten ja etwas, die machen nichts kaputt.
Das Thema Gewalt wird im relativ kurzen Film ausgeklammert. Auf eindrückliche Weise zeigt Gregor Frey, wie die Fans eine riesige Flagge kreieren, die sie am Schluss beim alles entscheidenden letzten Spiel der Meisterschaft über mehrere Sektoren hissen. IBE verliert. Offenherzig erzählen die Ultras über ihre Emotionen und ihre Trauer. Eindrücklich fängt der Film diese Gefühle ein, aber auch die Gründe, warum diese Fans kein Spiel verpassen wollen, wie ihr Alltag in der Fangruppe aussieht oder außerhalb, wo sie nicht immer auf großes Verständnis für ihre Leidenschaft stoßen. Ein Grund, warum der Filmemacher ins Innere der Fangruppierungen stoßen konnte, ist, dass er keine Gesichter im herkömmlichen Sinn zeigt, sondern die Anonymität der Fans bewahrt. Gregor Frey denkt, wenn er mehr Zeit beim Vorbereiten gehabt hätte, wäre das nicht nötig gewesen. Aber vor einem Jahr musste er schnell handeln.
Ich wollte gerne diesen Film machen während der Saison 09/10, als es ganz danach aussah, dass IBE Meister werden würde. Deswegen wollte ich dann nicht noch ewig warten und diskutieren etc. Also habe ich mir gesagt, das ist auch eine Herausforderung, das ist auch interessant, vielleicht für das Formale des Films, mal einen Film zu machen über Leute, ohne diese Leute mit dem Gesicht zu zeigen. Also man sieht ja diese Leute, aber das so dieses Element, das man sonst halt immer braucht als Zuschauer, dieses Gesicht.
Auch gegen die Dokumentarfilmkonvention, dass sich der Film auf eine Handvoll Protagonisten beschränken sollte, verstößt Gregor Frey. Er lässt viele verschiedene Ultras zu Wort kommen und schafft so eine Stimmung, wie sie bei den Fans zu herrschen scheint. In der Leidenschaft für die Berner Young Boys sind alle gleich, ob Anwälte oder Bauarbeiter im täglichen Leben. Da der Film nur etwa eine Viertelstunde dauert, bleibt das Bedürfnis, mehr sehen zu wollen. Auch der Regisseur könnte sich vorstellen, eine Fortsetzung zu drehen.
Ich habe ja auch das Gefühl, dass es zum Beispiel die ganze Gewaltfrage wird in diesem Film ja nicht thematisiert, weil ich wusste, dass ich einfach einen bestimmten Zeitraum habe und nicht mehr. Und ich hatte dann Angst, dass es dann zu weit geht, ohne wirklich ins Thema, also was das Thema verlangt, ja wirklich tief hineinzugehen. Dieses Thema ist eines von vielen weiteren Gebieten innerhalb dieses Ultra-Raums, das man noch irgendwie eroben könnte. So. Und also ich glaube schon, das sollte einmal noch einen längeren Film geben, weil das öffentliche Interesse ist sicher da.
In der nächsten Saison erhalten die Berner Young Boys einen neuen Trainer. Christian Gross hat Basel und GC zu Schweizer Meistern gemacht. Falls ihm das bei IBE auch gelingen sollte, wäre es sicherlich spannend, die Ultras noch einmal aus der Nähe bei einem solch historischen Moment zu beobachten.
Der Film «Sektor D» feiert morgen Premiere an der Kurzfilmnacht in der Cinemathe und im Kino Bubenberg in Bern.
95,6. Rabe Info.
Jeder Mensch hat Talente, die er in einem Betrieb wertvoll einsetzen kann. Das ist die Philosophie der GEWA-Stiftung. Sie bietet über 400 Menschen eine Chance für den Wiedereinstieg in den sogenannten ersten Arbeitsmarkt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GEWA sind Menschen, die eine schwere Krankheit hinter sich haben, deren Arbeitsfähigkeit aus psychischen Gründen eingeschränkt ist oder die aus einem anderen Grund keine guten Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt haben. Die GEWA bietet Lehrstellen, Praktika, begleitete Anstellungen oder Arbeitstrainings an. Derzeit in 10 Arbeitsbereichen, zum Beispiel im Gartenbau, im Brockenhaus Berner Brocki, im Spielzeugladen Chlatterbär oder in der Buchhaltung. Im Hauptsitz der GEWA Stiftung im bernischen Zollikofen gibt's zudem einen großen Gastrobetrieb. Ich habe das Restaurant Esperanza besucht.
Heute gibt's Brätschnitzel mit Croquette und Erbsli, Cocktailsauce zu den Brätschnitzel. Eine feine Brokkolisuppe vorab und dann einfach ein Buffet.
Es hat auf Buffetposten Bulleschenkeli, die man nehmen kann, oder den Rindshackbälleli an einer Paprikasauce. Dann hat es immer noch 2 Stärkebeilagen. Eins ist mit Teigwaren und das andere sind Maisgaletten. Und dann hat es 4 verschiedene Gemüse. Es hat heute halbe dämpfte Tomaten, es hat gemischte Spargel, es hat Sellerie-Piccata und auch noch ein Lauchgemüse.
Mein Name ist Martina Wittmer, ich arbeite seit einem Jahr als Ressortleiterin berufliche Integration. Wir stehen jetzt hier im Restaurant Esperanza, das ist im Herbst 2007 gebaut worden. Das war vorher eine Montagehalle. Das Restaurant hat 180 Innenplätze und mit dem neuen Wintergarten, den wir bauen, haben noch 100 Aussenplätze, wo man in der Sonne sitzen kann. Es hat ein schönes Podest, das wir für bediente Plätze nehmen, wenn wir Reservationen haben und Ausgaben an 3 Stellen und noch mit Snack-Vitrine, Kaffeemaschine, wie man das schon ein bisschen kennt.
Das war jetzt ein Buch dahin, das ist ein Rindsbefestigungsstück, wo ich sage, dass ein Grill gelandet ist. Was gibt es dazu?
Baked Potatoes mit einer Soße, mit einer Quark-Soße und Salat.
Wir sind um die 7 Ressortleiter, also Abteilungsleiter, Stellvertreter und Ressortleiter, Service und Küche. Und Mitarbeiter, das ist wechselnd. Wir haben Teilzeit angestellte, Lernende und berufliche Massnahmen, die wechseln, würde ich mal sagen, so um die 25. Das ist eigentlich ganz eine klassische Aufteilung, wie man es draussen in der Gastronomie auch kennt. Wir haben einen Serviceverantwortlichen, der für einen Restaurantteil zuständig ist und in Küche die klassische Aufteilung mit Saucier, Entremetier, Garmanger, kalte Küche.
Rebsbrät?
Ja, ich mache da ein bisschen Saucierposten, das Fleisch vor allem. Bräten, Soßen. Das habe ich ja Koch gelernt. Ich bin krank geworden, habe Lungenkrebs bekommen. Und von IV aus bin ich jetzt daher wieder als berufliche Integration, dass ich dann später wieder in den Beruf eingreifen kann.
Jetzt seid ihr professionell Koch. Wie unterscheidet sich jetzt eure Arbeit hier von einer anderen Küche?
Ja, hier ist es so wie, fast wie Kantinenbetrieb. Es ist nicht wie im Restaurant, so stressig mit à la carte und abends arbeiten, Samstag, Sonntag und so. Hier ist einfach Mittag, 11:45 bis 12:15. Dann ist fertig gegessen. Dann einfach noch aufräumen, vorbereiten für den nächsten Tag, putzeln und gehen gemütlich heim. Es sollte es mehr geben, so. Es gibt viele, die also in Anführungszeichen ein Leiden haben oder so. Was sie wieder können, später im Beruf arbeiten.
Bettina Schmidt. So, ich arbeite hier seit 2 Jahren. Ich bin beim Entremetier. So bei der Stärkina. So mit Gemüse, Kartoffeln und Teigwaren. Weil ich ADS habe, kann ich gar nicht überall arbeiten. Ich bin auch viel zu langsam. So, ich finde es hier sehr gut. Das ist so abwechslungsreich.
Ich bin Corinna Burkhardt. Ich arbeite hier an der Kasse. Also ich sage ich auch beim Service-Team, aber ich bin nicht serviert in diesem Sinn, sondern mehr an der Kasse und halt was dazugehört rundum. Also zum Beispiel das Lager auffüllen, also Getränke und das Buffet anschieben. Putzen natürlich, immer wieder durchfegen über die Tische und die Stühle und so. Ja, ich habe die Möglichkeit bekommen, hier mal zu schnuppern. Und das war nicht unbedingt so freiwillig. Ich war ein halbes Jahr arbeitslos vorher. Und also Leute haben mich aufmerksam gemacht auf GEWA. Und für mich war es sehr schon ein rotes Tuch gewesen und nicht unbedingt eben freiwillig. Und dann musste ich mir selber sagen, ich vergib mir nichts. Ich komme jetzt mal schauen, wie mir das dünkt und so. Und habe mich dann eigentlich wirklich wohl gefühlt und bin dann so in die Probezeit eingestiegen. Und habe so wirklich so den Verkauf entdeckt. Und das ist für mich eigentlich auch für die Zukunft, weil es ist voll mein Ding.
Wenn jemand am angepassten Arbeitsplatz arbeitet, muss er eine Teilrente haben von IV. Und sonst in einer beruflichen Massnahme braucht sie IV Verfügung.
Wie wählt ihr die Leute aus, die jetzt in die Esperanza kommen?
Die werden natürlich schon nicht genau gleich ausgewählt wie die Privatwirtschaft. Also die Voraussetzung ist sicher eine höhere Flexibilität, weil wir unterschiedliche Arbeitszeiten haben, Anlässe, Samstag, Sonntag arbeiten, dass jemand gleich ungefähr ein bisschen Freude hat am Kochen oder im Service. Im Service ist es sicher so, dass jemand eine gewisse Freundlichkeit muss haben, ein Flair, um mit den Gästen umzugehen und in der Küche eigentlich Teamfähigkeit. Es ist recht schwierig, jemanden wirklich in den ersten Arbeitsmarkt, in die Gastronomie zu integrieren. Und durch das, dass wir jetzt so wachsen und Betriebe dazukommen, machen wir vielleicht wie so ein Stufenmodell, wenn man zu dem kann sagen, nicht wertend gemeint haben, wo man wie immer ein bisschen näher kommt der Privatwirtschaft.
Am kommenden Samstag feiert die GEWA-Stiftung ein großes Fest in der Festhalle Bern. Das Fest findet anlässlich des Nationalen INSOS-Tages statt, des Tages der sozialen Institutionen für Menschen mit Behinderung. Mehr zur GEWA und zum Fest gibt es online auf gewa.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Donnerstag, 26. Mai. In der Redaktion waren Michael Spahr und Cheyenne Mackay. Die nächste Rabe-Info-Ausgabe hören Sie hier auf Radio Bern morgen wieder um 11. Bis dahin gibt's den Podcast auf rabe.ch und die Wiederholung dieser Sendung um 18 Uhr. Ich sage Tschüss und habt's gut.
Rabe-Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.